Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, letztes Jahr habe ich eine interreligiöse Fortbildung gemacht. Da waren wir unter anderem in Berlin und haben mit jungen Muslimen gesprochen. Eine junge Frau, die noch Schülerin war an einer höheren Schule, die hat uns von ihrem Schulalltag erzählt, von dem, was sie da so erlebt hat. Sie hatte ganz passable Noten und das, obwohl sie ein Kopftuch trug. Sie hatte mit 14 Jahren angefangen, eins zu tragen. Als sie noch ohne Kopftuch in die Schule gegangen war, da waren ihre Noten um 3 Stufen besser gewesen, als danach, als sie das Kopftuch aufgezogen hatte. Eine ihrer Lehrerinnen hatte ganz offen zu ihr gesagt, wenn du dein Kopftuch wieder runter tust, dann bekommst du auch wieder gute Noten. Und als wir zum Ausdruck gebracht haben, wie uns das verwundert und ja zum Teil auch ärgert, da hat ein junger Mann nachgelegt und hat gesagt, sie brauchen gar nicht zu glauben, dass es jungen Männern mit Kreuzen um den Hals anders geht. Und dann kam eine Geschichte aus seiner Klasse, wo ein Christ, ein bekennender junger Christ, genau die gleichen Schwierigkeiten hatte wie die bekennende Muslima mit Kopftuch. In Berlin herrscht unter weiten Teilen der Lehrerschaft das Vorurteil, dass ein junger Mensch, der sich offen zu seiner Religion bekennt, und zwar ganz egal zu was für einer, dass ein solcher Mensch indoktriniert ist und damit für Bildung nicht mehr so ganz erreichbar. Er ist gehemmt darin, Bildung wirklich aufzunehmen. Das ist also das Vorurteil, mit dem da umgegangen wird. Wirklich intelligente Menschen haben keine Religion mehr. Wirklich intelligente Menschen sind säkular. Und diese Lehrerinnen und Lehrer, die verstehen ihren Bildungsauftrag so, dass sie junge Leute möglichst von religiösen Einflüssen fernhalten, damit sie der Bildung noch zugänglich bleiben. Das Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die Zeiten, in denen bei uns in Deutschland der Religion mit Wohlwollen begegnet worden ist, vorbei sein dürften. Selbst in Bayern regen sich inzwischen Gruppen und auch politische Parteien, die die Religionen, und das bedeutet nicht nur den Islam, sondern alle Religionen, aus dem öffentlichen Raum verbannen wollen. Und sie brauchen gar nicht zu glauben, dass das nur linke Parteien und linke Gruppierungen sind. Ich habe das Wahlprogramm der bayerischen AfD gelesen, da steht genau dasselbe drin. Die wollen die Kirchen aus dem öffentlichen Raum raushaben. Der Wind ist rau geworden, der uns da um die Nase weht, in den Städten noch viel mehr als hier draußen auf dem Land. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch hier nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, sein Christsein nach außen hin zu zeigen. Es wird zunehmend anstrengender, sich zu bekennen. Man wird in Verteidigungsstellungen gedrängt und muss sich für alles rechtfertigen, was jemals im Christentum schiefgelaufen ist, von den Kreuzzügen über die Hexenverbrennungen zu den Missbrauchsskandalen. Und oft genug habe ich schon gehört, Sie sind doch ein so netter und intelligenter Mensch, wie können Sie eigentlich noch Pfarrer und Christ sein? Der Abschnitt aus der Bibel, der heute für die Predigt vorgesehen ist, der spiegelt ähnliche Erfahrungen wider und ähnliche Gefühle wie die, die ich gerade beschrieben habe. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja aus dem 49. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Hört her, ihr Menschen am Rande der Erde, ihr Völker in der Ferne. Schon als ich noch im Leib meiner Mutter war, hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen und meinen Namen bekannt gemacht. Er hat mir eine Zunge gegeben, die scharf ist wie ein Schwert, und er hält seine schützende Hand über mich. Er hat mich zu einem sicher treffenden Pfeil gemacht und verwahrt mich in seinem Köcher. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Bevollmächtigter, Israel. An dir will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ich aber dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht. Ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühe belohnen. Und nun hat der Herr zu mir gesprochen, er, der mich schon im Mutterleib dazu bestimmt hat, ihm zu dienen und die Nachkommen Jakobs, das Volk Israels, zu sammeln und zu ihm zurückzuführen. Bei ihm bin ich angesehen, er gibt mir Kraft. Er hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die 12 Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Soweit diese Worte aus der Heiligen Schrift. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, in den Zeiten, als dieser Bibelabschnitt entstanden ist, da war man nicht säkular. Damals herrschten in Babylon und Umgebung andere Moden. Dorthin, nämlich nach Babylon, waren die Juden aus Jerusalem verbannt worden, nachdem der babylonische König Nebukadnezar das Land zerschlagen und den Tempel den Erdboden gleichgemacht hatte. Jetzt leben sie als Menschen dritter Klasse in dieser Riesenmetropole Babylon. Dort hat man an machtvolle Götter geglaubt, deren Abbilder und Statuen man in prunkvollen Prozessionen durch die Straßen trug. Man hat an die eigene Staatsmacht geglaubt und daran, dass diese Götter, die man da durch die Straßen trug, diese Staatsmacht durch ihre Stärke begründet haben. Man glaubte, dass man deswegen die stärkste Nation im alten Orient war, weil man die stärksten Götter verehrte. Man glaubte, dass die eigenen Götter die Götter der unterworfenen Völker besiegt hatten. Und das ließ man die Angehörigen der unterworfenen Völker, die man überall im Lande angesiedelt hat, das ließ man diese Unterworfenen auch spüren. Es war hoch erwünscht, dass die fremden Völker endlich Vernunft annahmen und die einzig wahren und starken Götter verehrten, nämlich die Götter Babylons. Und das taten auch viele. Nur diese Hinterwäldler da, diese Juden, die waren anscheinend zu dumm und zu verbohrt, um einzusehen, dass ihr eigener Gott den Göttern Babylons hoffnungslos unterlegen war. Als zeitbewusster Babylonier hatte man für solche Leute nichts anderes übrig wie Verachtung, Hohn und Spott. Aber die würden das auch noch lernen. Die würden auch noch irgendwann auf den Trichter kommen, den Glauben an diesen komischen jüdischen Gott aufzugeben und die Macht der babylonischen Götter anzuerkennen. Das war alles nur eine Frage der Zeit. Ein ungeheurer Druck lastete damals auf der jüdischen Bevölkerung, auf den verbannten Juden. Man musste inmitten einer Umgebung, die anders dachte und anders glaubte, am Gott Israels, dem Gott der Väter und Mütter, festhalten, auch wenn das alles keine Vorteile, sondern nur Nachteile mit sich brachte. Dass die Juden in Babylon das damals geschafft haben, das ist durch menschliche Kraft alleine nicht erklärbar. Es war letztlich der Geist Gottes, der dieses Wunder zustande gebracht hat, dass die Juden in Babylon Juden blieben. Und Anklänge davon sind in unserem Bibelabschnitt zu finden. Da redet ein Prophet, der weiß, dass er von Gott beauftragt ist. Er weiß auch, dass er von Gott die Vollmacht hat, zu sprechen. Er wird dazu von Gott in ganz besonderer Weise ausgerüstet. Das Wort, das er spricht, das wird von Gottes Geist beeinflusst. Es wirkt wie ein Schwert, das die Wahrheit von der Lüge trennt und Richtiges vom Falschen unterscheidet. So ähnlich beschreibt dann der Hebräerbrief, wie das Wort Gottes wirkt, eben wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und da redet auch ein Prophet, der bei all seinen Bemühungen und auch bei all seiner Ausrüstung und Zurüstung selber gar keinen Erfolg sieht. Ihm jubeln keine Massen zu, er tritt nicht in Stadien auf und verkündet das Wort Gottes nicht an unzählige Hunderttausende von Zuhörern. Er hat eher den Eindruck, dass ihm überhaupt keiner zuhört. Weder die eigenen Leute und noch weniger die Babylonier. Aber das spielt von Gott her gesehen alles überhaupt keine Rolle. Gott sieht, dass der Prophet redet und tut, wozu er von Gott her da ist. Und das genügt. Mehr wird nicht verlangt. Sein Recht und sein Lohn sind dem Propheten von Gott her sicher. Dazu braucht er keine Bestätigung mehr von nichts und niemandem. Du hast nichts in der Hand. Das ist für mich eine der Botschaften, die in diesem Text mit drinstecken. Du selber hast nichts in der Hand. Du hast nichts in der Hand, aber es ist wichtig, dass du tust, wozu du von Gott her berufen bist. Ganz egal, ob da jetzt Erfolg in Anführungszeichen drunter steht oder nicht. Und weil der Prophet das offensichtlich tut, obwohl er selber den Eindruck hat, alles sei vergeblich, deswegen wird seine Vollmacht auch noch ausgeweitet. Also er selber hat das Gefühl, ich mache es für die Katz, und jetzt wird sein Auftrag noch vergrößert. Er soll nicht nur Israel aufrichten, sondern auch ein Licht für alle anderen Völker werden. Und nach menschlichen Maßstäben ist das, was da geschieht, jetzt überhaupt nicht mehr zu begreifen. Das ist im Grunde verrückt. Welcher Chef würde einen offensichtlichen Versager mit einer noch größeren Aufgabe betrauen? Also wenn man den Betrieb nicht ruinieren will, dann macht man das nicht. Aber Gott tut sowas. Er hat seine eigenen Gründe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Prophet selber eigentlich nur noch staunen kann über das, was Gott ihm da sagt. Und er ruft aus: Gott hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die 12 Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch noch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Der letzte Satz klingt in der Übersetzung von Martin Buber ganz besonders schön. Dort heißt es: Den Weltstämmen gebe ich dich zum Licht, dass meine Freiheit werde bis an den Rand des Erdreichs. Dass meine Freiheit werde bis an den Rand des Erdreichs. Zur Freiheit der Kinder Gottes sollen alle Menschen befreit werden. Das ist Gottes Absicht, nicht erst seit Jesus Christus schon, sondern schon seit der Zeit des babylonischen Exils. Und das ist seine Absicht bis heute. Der evangelische Theologe Karl Barth schreibt in seiner kirchlichen Dogmatik, dass in der heutigen Zeit die ganze christliche Gemeinde die Aufgabe hat, die zu der Zeit des Jesaja die Propheten hatten. Der Geist Gottes ruht auf uns. Der Geist Gottes ruht auf der christlichen Gemeinde, auch hier in Lauben. Und wenn wir auf Gott und sein Wort hören, dann spüren wir, dann sehen wir, dann unterscheiden wir, was in unserem eigenen Leben und in der Welt hier und heute gilt und gelten muss. Zurzeit wird uns ja von vielen Seiten zugerufen, dass wir misstrauisch sein müssen und vor allem, dass wir Angst haben sollen. Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Fremden, Angst vor einer Wirtschaftsflaute, Angst vor den korrupten Politikern, Angst vor gefährlichen Religionen, Angst vor einem kommenden Krieg. Zurzeit werden uns wieder Sündenböcke angeboten, die die Ursache für die Angst sein sollen, und es wird uns versprochen, dass sofort alles besser wird, wenn diese Sündenböcke nur richtig bekämpft werden und wirksam. Wir machen in unseren Gemeinden die Erfahrung, dass wir zwar in unserem eigenen Zirkel ganz gut leben und arbeiten können, dass unsere Wirkung in die Gesellschaft hinein aber abnimmt. Viele von uns mühen sich ab, zum Teil schon jahrelang. Viele versuchen, ihren Glauben in ihren Arbeitsbereich und ihren Lebensbereich hineinzutragen und erfahren dann höchstens mal ein müdes Lächeln, meistens aber gar keine Antwort. Es ist, als würden wir für die Katz arbeiten. Es ist, als würden wir für die Katz glauben, für die Katz, für die anderen da sein, leben und bezeugen. Aber ein christlicher Glaube, der gelebt wird, der darf nicht nur in seiner eigenen Blase gedeihen, in unseren Gemeinden. Ein christlicher Glaube, der gelebt wird, der strahlt aus. Da braucht man gar nicht viel dazu zu tun. Trotz allem, die Gesellschaft wehrt sich. Wer glaubt, stößt draußen immer mehr auf Hohn und Spott. Und hier gilt uns, was der Prophet über sich selbst gesagt hat: Gott hat mir eine Zunge gegeben, die scharf ist wie ein Schwert, und er hält seine schützende Hand über mich. Er hat mich zu einem sicher treffenden Pfeil gemacht und verwahrt mich in seinem Köcher. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Bevollmächtigter, Israel. An dir will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Und das bedeutet, wir haben es letztlich nicht in der Hand. Gott, der hat es in der Hand. Und er will und er wird uns hier und heute gebrauchen, so wie wir sind. Wir müssen uns nicht verbiegen, wir müssen uns nicht verändern, wir müssen einfach nur der sein und die sein, die wir sind, von Gott her. Seine Liebe in der Welt sichtbar machen, das machen wir dadurch, dass wir selber liebevoll sind. Und das ist auch die Zusage, die uns in diesem Bibelabschnitt hier gilt: Ihr werdet das tun. Einfach, weil ihr seid, wie ihr seid. Wir haben den Auftrag, Licht für die Welt zu sein. Den haben wir von Jesus dann nochmal bestätigt gekriegt. Wir leiden unter dem Gefühl, dass wir dazu nichts beitragen können. Aber Gott schenkt uns sein Wort, das uns aufrichten soll und das uns aufrichten kann und das uns aufrichten wird. Ihr seid berufen. Ich gebe dich zum Licht für die Weltstämme, dass meine Freiheit werde bis an den Rand des Erdkreises. Und was Gott will, das tut er. Und es geschieht. Unabhängigkeit, unabhängig von uns, doch zugleich auch durch uns. Wir sind alles in allem bei ihm gut aufgehoben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.